Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode geht es mal um ein eigenes Projekt. Und zwar geht es um die Oma-Liebe. Ihr habt es vielleicht am Rande mitbekommen. Ich habe mich in den letzten 6 Monaten um dieses Projekt ganz intensiv gekümmert. Und bei der Oma-Liebe bzw. beim Oma-Liebe-Lunchclub geht es darum, dass Omas ihre traditionellen Rezepte kochen. Und zwar in einem Café, das Café Lorenz in Hamburg. Das ist im Stil der 50er Jahre eingerichtet. Und dort gibt es jeden Tag ein wechselndes Gericht, immer von einer anderen Oma gekocht. Und die Idee war, dass wir uns auf traditionelle Oma-Gerichte konzentrieren, die es ja nur noch ganz, ganz selten auf der Karte gibt und von denen man irgendwie das Gefühl hat, dass sie ja ganz verschwinden, dass auch keiner sie mehr so richtig kocht. Und wir reden da von Königsberger Klopse, von Gulasch, von gefüllten Paprikaschoten, von Senfeiern und auch von Hühnerfrikassee. Diese Gerichte finden wir nur noch ganz selten. Und wie das alles so zusammenkam, was da alles passiert ist und wie es mir auch geglückt ist, dann auch Mitstreiter zu finden und auch die Omas zu finden, die dann diese Gerichte kochen, das möchte ich euch gerne erzählen. Denn das war für mich ein ganz, ganz wichtiges und emotional sehr, sehr aufgeladenes Projekt, in dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, sehr viel über Gastronomie gelernt habe und noch mehr Hochachtung den Gastronomen gegenüber habe, bei denen ich zu Gast sein darf. Aber bevor ich jetzt loslege und euch die ganze Geschichte erzähle, bei der im Übrigen auch einige Omas zu Wort kommen, vorher noch ein kleiner Werbebreak mit Informationen von unserem Kooperationspartner Anuga. Die Anuga findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 8. Oktober in Köln statt. Und bekanntermaßen ist sie die weltweit größte Fachmesse für Lebensmittel und Getränke. Und in diesem Jahr wird Korea das offizielle Partnerland der Anuga sein und bringt eine spannende Mischung aus Tradition und Innovation in die Welt der Lebensmittel und Getränke. Die Nachfrage nach K-Food boomt weltweit. Kimchi, Bibimbap und fermentierte Spezialitäten stehen für Gesundheit und intensiven Geschmack, während pflanzliche Alternativen und moderne Foodtech-Lösungen die Branche revolutionieren. Social Media treibt den Trend weiter an. Instant-Nudeln, Korean-Style-Ramen und Home-Meal-Replacement-Produkte sind international gefragt. Als 6. größter Exporteur der Welt setzt Korea auf nachhaltige Produktion, innovative Fermentationstechnologien und klimaresistente Lebensmittel wie Green Leaf Kimchi. Auf der Anuga 2025 wird Korea mit einer starken Präsenz zeigen, warum es ein globaler Impulsgeber für die Zukunft der Ernährung ist. Alle Infos findet ihr unter www.anuga.de/Partnerland oder ihr nutzt den Link in unseren Shownotes. Und wenn ihr euch jetzt schon ein bisschen über koreanisches Essen und koreanische Esskultur informieren wollt, hört euch doch einfach schon mal Food Talker Episode 160 an. Wie schmeckt Korea? Sung-hee Kim über traditionelle koreanische Küche. Das waren die Informationen unseres Kooperationspartners Anuga und jetzt geht es weiter mit meiner Oma-Liebe bzw. Oma-Liebe-Lunchclub-Geschichte. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Also, wie fange ich jetzt am besten an? Ich stelle euch das Projekt nochmal vor. Oma Liebe Lunch Club. Und zwar hatte ich schon vor langer, langer Zeit die Überlegung, dass ich durchs Land fahre und in den einzelnen Regionen, in den einzelnen Bundesländern Podcasts aufnehme und dort die traditionelle regionale Küche erleben möchte und mir dafür Menschen suche, die diese Küche noch kochen. Aber kurzum, es ist nie dazu gekommen. Ich habe nie die Zeit gefunden, diese Reisen anzugehen und deshalb kam mir irgendwann die Idee, dass anders aufzuziehen, und zwar die Köche und Köchinnen, die noch diese alten traditionellen Rezepte kochen, einfach an einen Ort zu holen. Und da fiel mir das Café meiner Freundin Simone Lücking ein, das Café Lorenz in Hamburg auf der Schanze, und das ist ganz wunderbar im Stil der 50er, 60er Jahre gestylt. Eben nachmittags Kaffeebetrieb, gibt einen ganz köstlichen Kuchen und am Wochenende kann man dort frühstücken. Aber es gibt dort keinen Abendbetrieb und es gibt auch keinen Mittagsbetrieb. Insofern habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine tolle Idee. Und dann habe ich mir gedacht, wer kocht denn da eigentlich? Wie finde ich denn diese Omas und Opas, die dort die traditionellen Gerichte kochen sollen? Und da habe ich gedacht, und da fiel mir natürlich meine Freundin Monika Fuchs ein, die ja bekannterweise ihre Charity-Dinner einmal im Monat in ihrem Ess- und Wohnzimmer durchführt, dort 25 Gäste bewirtet und Dining im Family-Style anbietet. Und natürlich konnte ich mir keine bessere Partnerin und Botschafterin für die Oma-Liebe vorstellen als Monika. Monika?
Ja.
Oma-Liebe?
Ja.
Ja. Wie war denn dein erster Eindruck, als wir das erste Mal darüber sprachen?
Das kann ich euch gar nicht so in Kürze sagen, weil es war folgendermaßen: dieser junge Mann hier, der hatte was vor, was ich nicht ahnte. Und langsam hat er mich in das Thema, in die Richtung geschoben: wie findest du denn so alte Rezepte? Und die muss man doch aufbewahren. Und richtig schleicherartig hat er sich an mich rangerobbt. Und plötzlich kam es raus: er hatte eine Idee und die wollte er mit mir verwirklichen. Und haben Oma-Liebe kreiert. Wie wollen wir es nennen? Er sagte dann Oma-Liebe. Ich sagte, nee, Oma-Liebe. Und dann irgendwie, es war's dann. Oma-Liebe passte ganz genau. Und dann hat er mir genau erklärt, was er eigentlich wollte. Der wollte, dass Omas sich zusammentun in irgendeiner Location, pop-up-artig, erstmal testweise zusammen kochen bzw. ihre alten Rezepte zelebrieren. Und na gut, lange Geschichte kurz gemacht, wir haben damit angefangen. Wir haben eine wunderbare Location gefunden. Wir haben die erste Oma gefunden, die ich ganz doll lieb habe. Das war eine mit Kopftuch um, die etwas aus ihrem Land kochte und die ich wunderbar fand. Maja. Dann kam die nächste Oma und da war es genauso. Die habe ich einfach nur wahnsinnig umarmen müssen, hatte die ganze Frau noch nie gesehen. Also es entstanden so Wellen zwischen den verschiedenen Omas, die dort auftraten, die unser Boss, nämlich der junge Mann, der uns hier alle wie Rattenfänger von Hameln eingefangen hatte, macht er immer noch, es entstanden auch kleine Freundschaften und Zuneigungen und manchmal auch so ein bisschen Nicht-Zuneigung gab es auch. Und dann haben wir langsam gemerkt, wir brauchen Hilfe in der Küche, wir sind alle schon so ein bisschen klöderig. Das ist ja nun Omas. Daraufhin wurde jemand engagiert. Die Dame war etwas jünger als wir und kräftiger als wir und hatte nicht schon unsere diversen Zipperlein, aber es war vonnöten, wir brauchten sie. Und dann ging das richtig los und die Omas, ich konnte es im Laufe der Zeit beobachten, die wurden plötzlich ganz eigene, sichtbare Persönlichkeiten. Da schritten Omas durch den Gastraum, der sich füllte, die Leute standen auch streckenweise Schlange draußen, wo fremde Leute reinkamen und diese Omas, die normalerweise zu Hause in ihrer wahrscheinlich schon Witwe und was weiß ich und so Leben sitzen, dass die plötzlich da Gastgeberin wurden und durch den Raum schwebten, also das hat mir wahnsinnig humpeln, häufig auch humpeln, schnaufen, wo ist bitte ein Stuhl, ich muss mich mal hinsetzen, zu der Truppe gehöre ich. Und ich habe gemerkt, das Ding läuft von alleine. Wir Omas untereinander, sage ich mal, inspirieren uns. Wir gehen auch in Konkurrenzkampf.
Nun war ja vom ersten Tag an das Medieninteresse riesig groß. Ihr habt gemerkt, da ist irgendwas losgetreten worden und das bewegt die Herzen, das bewegt die Menschen. Du natürlich vorne dran mit deiner Bekanntheit. Wie war das für dich? Wie hast du das empfunden?
Als nichts Besonderes, weil ich muss dazu sagen, dass ich ja schon vorher meine YouTube-Präsenz habe seit Jahren, dass ich meine Charity-Dinner schon gebe seit Jahren. Also ich bin das irgendwie und ich, dass ich auch eben eigentlich allen Zeitschriften, Magazinen oder was schon so meinen Auftritt. Also für mich war das nichts Neues und auch nichts Beängstigendes oder Beunruhigendes oder Unsichermachendes oder so. Aber die meisten Omas oder eigentlich fast alle von den Omas, die da jetzt sich beteiligten an dieser Idee, war das ja was ganz Neues. Und das war für mich eigentlich das Spannende, zu beobachten, wie die eigentlich das jetzt mal Kredenz kriegten, was ihnen schon lange gebührte. Die kamen mit ihren ollen Rezepten. Die Gäste sagten, oh, schmeckt ja wie bei Oma. Oh, schmeckt ja wie, oh, das kenne ich noch von meiner Oma. Och, und so weiter. Und dass da so ein, sagen wir mal, so eine Art Dankeschön auf die Omas zurückkam, es hat sich ja entwickelt. Das haben wir ja nicht geplant. Das ist eine Randerscheinung von dieser ganzen Sache. Und die Omas wurden richtig jede zu einer ganz tollen Persönlichkeit aufgefordert und sie konnten es auch leben. Jede Oma kam ja mit ihren Rezepten vorbei und die Grundidee ist ja eigentlich, alte Rezepte bewahren und auch wirklich noch von noch lebenden Omas kochen zu lassen. Also die ja wissen, wie es nun wirklich schmecken soll. Ne? Wie müssen denn Königsberger nun wirklich schmecken und so. Ich habe immer so einen bösen Satz im Kopf, der mich auch lange nicht verlassen hat. Nicht jede Oma hat gut gekocht und nicht bei jeder Oma hat das gut geschmeckt. Und ich kann mich an grässliche Dinge erinnern, an schwerste Soßen und mit Klümpchen drin und was weiß ich und so. Das ist da nie vorgekommen. Und die Omas haben eigentlich ihre Rezepte nicht modernisiert. Eigentlich haben sie so gekocht wie immer, mit einigen Ausnahmen. Ich sehe nur von meinem geistigen Auge diese wirklich sehr zufriedene Gäste, die alle sagten, schmeckt wie bei Oma. Und das war Kompliment. Das war ein Riesenkompliment.
Warum kommt es so gut an? Wurde da irgendwas geweckt? Eine Sehnsucht?
Da wird eine mit dieser Idee wird eine riesengroße Sehnsucht getriggert. Welche Familie sitzt noch gemeinsam am Sonntagstisch und der Sonntagsbraten ist da? Einmal in der Woche Fleisch, freitags Fisch. Wo ist das noch üblich? Nirgendwo. Wo sitzen die Leute beim Frühstück zusammen? Wo sitzen die Leute mittags zusammen? Das ist ja alles nicht mehr üblich. Und wenn sie dann zusammen sitzen, wenn das überhaupt noch vorkommt in den Familien, dann wird häufig zu Sachen gegriffen, die der hätte Oma nicht angefasst. Denn Oma hat sich wirklich, Mutter ja damals, ne? Jetzt ja Oma, die haben ja wirklich noch so von Anfang an gekocht. Und zwar lange, ne? Sonntagsessen, da hat die Mutter, die Frau, die da am Herd stand, schon den ganzen Vormittag gekocht. Macht kein Mensch mehr. Und dieses liebevolle, altmodische, nenne ich es jetzt mal bewusst, triggert in Menschen etwas, was es eigentlich nicht mehr gibt. Dieses Gemeinschafts-Zusammensitzen und Essen. Das Konzept in diesem Café, wo wir da ja nun ein paar Wochen waren, ziemlich viele Wochen waren, ist ja, dass sich die Leute in dem Café zusammensetzen, Fremde an die Tische. Nicht immer nur paarweise oder personenweise, sondern zusammensetzen, wie das früher üblich war. Einfach Ransch mit dem Stuhl an den Tisch. Und gemeinsam essen, gemeinsam ins Gespräch kommen und sich gemeinsam erinnern, wie schmeckten denn Senfeier noch? Kocht doch kein Mensch mehr Senfeier. Aber was gucken Sie alle glücklich, wenn es Senfeier gibt, ne? Fällt mir dabei gerade ein.
Was hast du denn gekocht? Was war dein Beitrag denn an Gerichten?
Also ich bin ja nun die Älteste mit Abstand, also die wirklich Älteste mit Abstand. Und ich bin auch ein bisschen mühsames Objekt, weil ich brauche immer mal einen Stuhl, wo ich meine Pobacke drauf hängen kann. Insofern dauert das bei mir ein bisschen länger. Aber ich habe meinen Soll erfüllt. Ich habe Königsberger Klopse gemacht, Fleischrouladen, Sauerkraut mit, was weiß ich, Kassler, glaube ich, war das irgendwie sowas. Hühnerfrikassee habe ich gemacht. Oh Gott, das war eine Pullerei. Das habe ich wirklich ganz altmodisch, ohne irgendwelche Shortcuts, dahingelegt, ne?
Und hast du so ein Geheimrezept?
Also jede Oma hat ja einen kleinen Kniff, einen kleinen Trick, ein kleines Geheimnis. Was manche Omas nicht gesagt haben, manche Omas frei weggesagt haben. Ich glaube, viele haben geschummelt, ne? Ich glaube schon, dass da die eine oder andere mal ein Körnchen gekörnte Brühe reingestreut hat, ne? Aber das gibt man ja nicht gerne zu. Aber früher, als man als Oma im noch familiendienstartig da alle bekocht hat, da kam immer ein bisschen Fondor oder ein bisschen gekörnte Brühe da rein. Und das gab der Sache so wie auch ein Spritzer Öl auf die Suppe, die Sonntagssuppe, wurde immer noch ein Schüsschen Öl draufgekippt, damit da so Fettäugelchen entstanden. Das sind natürlich so geheime Tricks, die man nicht mehr so gerne verraten möchte heutzutage. Aber ich würde es so machen. Gekocht wie bei Oma, würde ich es so machen. Würde ich dazu machen, würde ich auch noch einen Spritzer gekörnte Brühe reinmachen. Natürlich habe ich meine Tricks, aber die haben eigentlich mit Oma-Küche nichts zu tun. Ich glaube ja an die Wirkung von einem Schlückchen Orangensaft. Aber das ist jetzt mein tiefstes Geheimnis. Ich kriege jede Mahlzeit, jedes Ding, dem der Pfiff fehlt oder irgendwas fehlt noch oder so, mache ich mit Orangensaft. Das ist aber jetzt ein böses Geheimnis, was ich hier freigebe.
Was wünschst du dir denn für die Oma-Liebe? Oder was wünschst du dir, was die Oma-Liebe bewirken soll?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass durch diese Oma-Liebe-Bewegung, nenne ich es jetzt einfach mal, ich hoffe, es wird eine Bewegung, dass die alten Rezepte erhalten bleiben, aber die werden erhalten. Und die, da habe ich eigentlich nicht wirklich riesengroße Angst davor, dass die wirklich ganz verschwinden, das glaube ich nicht. Die kommen immer wieder in Wellen, wird das immer wieder modern, Königsberger Klopse war mal ganz fui, das war mal Kantinenessen. Das ist jetzt wieder die Köstlichkeit, was wird in tollen Küchen gekocht. Richtig echte Königsberger Klopse, so. Das ist nicht so das Ding, was mich am meisten freut, das ist die Aktivität, die diese Omas plötzlich an den Tag legen und die Aufmerksamkeit, die die Omas jetzt kriegen durch diese Oma-Liebe, die ihnen auch wirklich zusteht. Und ich habe immer sehr bedauert, dass so manch eine wunderbare Frau untergeht im Nichts, im Nebel des Zeitlebensgeschehens, die verschwindet, die ist gar nicht mehr da und die Omas fühlen sich ja auch so. Ich bin unsichtbar geworden, sagt so viele Frauen über 80, sagen, wenn ich so mit ihnen rede und ein bisschen intensiver sie ausfrage, ich bin unsichtbar geworden, mich sieht man gar nicht mehr. Aber bei Oma, liebe, hallo, da bin ich Königin. Da kannst du noch mal richtig Königin sein. Und deswegen unterstütze ich diese Bewegung auch wie verrückt, weil das gebührt den Omas auch. Und ich freue mich darüber. Und ich spüre es ja selber, auch wenn ich meinen Stuhl immer hinter mir her schleppen muss, ne? Als allerälteste Oma aller Omas da. Das spüre ich und das ist es wert, diese ganze Bewegung.
Wenn du jetzt so einen Aufruf rausschicken würdest an Omas und natürlich Opas, die ja noch nicht dabei sind, das ist ja leider ganz schade.
Da kann ich nur sagen, Freundin, bis jetzt habt ihr da auf dem Sofa rumgelümmelt und habt immer in dem Glauben gelebt, ihr seid unsichtbar geworden, weil ihr eine gewisse Anzahl von Jahren erreicht habt. Seid doch froh, dass ihr sie erreicht habt. Und kommt mal rüber zu uns, zur Oma-Liebe, und da könnt ihr noch mal Königin sein. Tut das, was ihr könnt, kochen könnt ihr, zeigt es, traut euch raus in die Öffentlichkeit und ihr werdet sehen, das ist Alter ist gar kein Kriterium. Es kommt drauf an, wie ihr eure Königsberger Klopse macht oder so. Und die macht ihr super. Und Omas können mit Schmackes kochen. Das habe ich auch gelernt.
Danke, liebe Monika. Und ich glaube, spätestens jetzt ahnt man, warum Monika natürlich für dieses Projekt genau die Richtige war. Neben Simone Lücking, die Inhaberin des Café Lorenz ist, die natürlich auch mitgezogen ist und uns ihr Team, ihre Räumlichkeiten, ihre ganze Logistik zur Verfügung gestellt hat. Aber worum ging es eigentlich? Was wollten wir denn eigentlich? Und da will ich gar nicht so großartig von kulinarischer Identität sprechen, aber irgendwie verbinden wir ja mit diesen Gerichten ganz, ganz viel. Wir haben ganz viel Emotionen daran kleben an diesen Gerichten und wir denken immer, ach, bei Oma, da hat's doch echt super lecker immer geschmeckt. Da waren wir sehr, sehr gerne und da haben wir uns wohlgefühlt, da waren wir behütet. Und diese Gerüche, die wir dort auch in der Küche oder im Esszimmer aufgenommen haben, die haben sich bei uns eben ganz, ganz tief manifestiert und wir rufen dort in der Regel schöne Erinnerungen ab. Nicht immer, aber doch in der Regel sind es schöne Erinnerungen und es sind auch teilweise die ersten kulinarischen Erinnerungen, die wir haben. Also, wir haben die Location, das Café Lorenz. In der Schanze in Hamburg. Und unsere besondere Idee war natürlich auch, wir wollen Menschen, die sich nicht kennen, an einen Tisch bringen und das Essen in großen Terrinen servieren. Das heißt, Menschen, die plötzlich an einem Tisch zusammensitzen, füllen sich aus einer Terrine ihr Essen auf den Teller. So wie es ja auch früher ganz häufig praktiziert wurde und auch mehr und mehr jetzt wieder populär wird. Und das ist ja auch ganz schön, dass man eben ins Gespräch kommt. Nicht nur da sitzt und sein Essen isst und das genießt und das auch lecker findet, sondern es geht ja um das Gesamtgefühl. Und das hatte ich so irgendwie im Auge, dass wir das kreieren können. Mit diesem Ambiente, mit den Terrinen, mit den Omas, die kochen und natürlich mit den Gerichten. Und schmackhaft sollte es natürlich obendrein sein. Da standen wir nun und wer sollte das denn jetzt eigentlich machen? Wer sollte denn jetzt eigentlich kochen? Und was kochen wir ganz genau? Ich habe einfach im Freundeskreis rumgefragt und ich habe meine Mutter gefragt, ich habe meine Schwiegermutter gefragt, ich habe die Mütter von Freunden und Freundinnen gefragt und ja, da war natürlich erstmal nicht sofort Jubel und ich mache da mit, sondern erstmal die Frage, für wie viele Leute kochen wir denn da eigentlich und wie geht das vonstatten und wie häufig muss ich da hin und wie läuft das eigentlich ab? Und wir haben damals, und wir sprechen hier vom Oktober 2024, uns einfach einen Termin überlegt und haben gesagt, wir starten in der zweiten Novemberwoche und machen erstmal einen kleinen Kickoff-Event, um einfach zu gucken, wie läuft denn das eigentlich? Und wir haben uns dann zu diesem ersten Termin Freunde und Familie und ein bisschen Medien eingeladen, um einfach mal so ein bisschen zu üben. Und der erste Tag, der hat dann einfach gezeigt, das fühlt sich so, so gut an. Wobei wir uns natürlich auch erstmal in diese ganzen Abläufe hineinarbeiten mussten und gucken müssen, wie geht das eigentlich? Weil für 8 Leute oder für 10 Leute oder auch für 12 Leute zu kochen, geht ja alles noch. Aber wenn ich plötzlich sage, ich habe 40 Gerichte oder vielleicht sogar noch mehr, wie kriege ich das eigentlich auf die Reihe mit einer Küche, die dann auch nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist? Das heißt, wir mussten auch erstmal diese Küche aufrüsten und haben dann auch relativ schnell festgestellt, naja, wir kochen eher Gerichte, die nicht à la minute gekocht werden, sondern wir denken da eher an Eintöpfe und an Gerichte, die man vorbereiten kann, sodass wir da auch nicht in einen großartigen Stress kommen. Aber dann war natürlich die Frage, wie regeln wir eigentlich den Einkauf? Wo kaufen wir ein? Und wer macht das eigentlich alles? Wer koordiniert das denn? Wer ist denn Küchenchef? Und das war dann am Ende ich. Zumindest in der ersten Phase 2024 vor Weihnachten. Und dort hatten wir 7 Wochen geöffnet. Immer 3 Tage die Woche. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und es ging erstmal relativ schleppend los. Aber dann schon in der zweiten Woche haben die Leute uns die Tür eingerannt. Und das insbesondere deshalb, weil die Medien sehr, sehr schnell auf uns aufmerksam wurden. Wir hatten ganz früh einen Beitrag im Hamburger Abendblatt, also die stärkste regionale Tageszeitung. Und wir hatten auch einen Bericht im NDR Fernsehen im Vorabendprogramm. Und diese beiden Beiträge waren quasi der Initialzünder und die Menschen, wie gesagt, rannten uns die Tür ein. Und ich war damit beschäftigt, zu planen, planen, was haben wir eigentlich für Mengen zu kochen, sondern ich war darüber hinaus natürlich auch noch als Gastgeber gefragt und habe das ganze Seating übernommen, weil ich wollte ja jeden Platz füllen und so vielen Menschen die Möglichkeit geben, bei uns zu essen, wie es nur einfach ging. Und das natürlich ohne unsere Omas zu sehr zu stressen. Und die waren teilweise schon gestresst, weil die Gegebenheiten waren halt anders, als sie das kannten. Und wir hatten auch nicht immer genau die Zutaten, die sie haben wollten. Das heißt, wir mussten relativ häufig improvisieren. Und das heißt auch, wir waren, wenn wir jetzt mal daran denken, dass wir um 12 Uhr geöffnet haben, relativ häufig auch um 11:30 noch ziemlich im Chaos. Aber wir haben es jedes Mal gerettet und ich glaube, keiner hat es gemerkt. Uns lief natürlich der Schweiß, aber und die Omas waren auch ganz schön auf Zinne, beziehungsweise der Blutdruck ging hoch, aber wir haben es geschafft. Und wir sahen ganz, ganz viele glückliche Gesichter. Und das Schöne war, wir hatten junge Leute aus Agenturen zu Gast, genauso wie Senioren, die aus dem Altersheim anreisten. Alle waren plötzlich unsere Gäste. Und was ich noch nicht erzählt habe, dass wir zusätzlich zu unseren Omas natürlich auch Servicepersonal haben. Das Servicepersonal, das nämlich dort im Café Lorenz auch sonst den Service macht. Und das sind in der Regel ausnahmslos Studenten. Das heißt, wir hatten die 85-jährige Oma und die 20-jährige Studentin, also 65 Jahre mal dazwischen, die dort eben, ja, den Laden gerockt haben. Und das hat uns allen ein so tolles Gefühl gegeben. Und es hat sich rumgesprochen und es kamen mehr und mehr Menschen und es kamen mehr und mehr Medien. Es gab Tage, da hatten wir Mittwoch, Donnerstag und Freitag Kamerateams, Fotografen und Journalisten wie Influencer im Haus, die eben über uns berichten wollten. Und das hat uns mächtig stolz gemacht und macht es immer noch. Und natürlich auch die Omas riesig stolz gemacht. Denn plötzlich standen die im Mittelpunkt und ja, die wuchsen oder wir alle wuchsen natürlich mit der Aufgabe, nicht nur in der Küche das zu meistern, was wir alle nicht konnten oder nicht kannten, sondern auch Interviews zu geben und in die Kamera zu lächeln und auch Bella Figura zu machen. Und da muss ich sagen, da haben sich ganz, ganz viele von den Omas unfassbar entwickelt, denn man muss sich ja vorstellen, einige, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, vom Sofa geholt und wieder eine Aufgabe gegeben. Andere unserer Omas sind natürlich auch total ausgebucht und haben ganz, ganz viele andere Aufgaben, arbeiten noch, obwohl sie irgendwie kurz vor 70 sind, erfüllen gemeinnützige Aufgaben, kümmern sich um ihre Enkel und, aber also das Einzige, was wir nicht geschafft haben, wir haben keinen einzigen Opa ranbekommen. Wahrscheinlich ist es in dieser Generation irgendwie so, die Opas, die kochen können, die kochen richtig gut, wollen aber keine großen Mengen kochen, sondern eben ihre feinen Dinner. Und die andere Gattung, und da gibt es ja einige, mit denen wir gesprochen haben, die haben eher gesagt, hey, ich weiß nicht mal, wie man Spiegelei macht. Ich bin froh, wenn ich einen Kaffee kochen kann oder wenn ich Wasser zum Kochen bekomme. Ja, die kam aber gerne zum Essen. Und es gab dort auch komplett lustige Bewerbungsgespräche, weil wir hatten das natürlich überall ausgeschrieben, dass wir Omas suchen und auch noch weitere Omas gerne zum Kochen hätten, die dann natürlich auch ins Café Lorenz kamen und sich vorstellten, meistens in Begleitung ihrer Töchter oder ihrer Enkelinnen und die sich das dort mal angeguckt haben. Ganz viele haben dann aber gesagt, das ist nichts für mich, ich bin da raus, das ist mir zu viel Arbeit. Und andere, die kamen dann mal zum Testarbeiten und blieben dann auch. Und eine Oma war ganz besonders lustig, denn sie kam mit 2 Tupperdosen an und sagte, das sind meine Bewerbungsunterlagen. Einmal Kohlrouladen und einmal gefüllte Paprikaschoten. Probier doch mal, ob dir das schmeckt. Und wenn das so ist, dann würde ich gerne mitmachen. Wir hatten aber auch Omas, die wollten gar nicht kochen, sondern die haben gesagt, ich mache lieber Service. 1957, Hotelfachschule Bad Wiessee. Ich habe noch alles drauf. Ich mache hier gerne den Service, aber kochen kann ich überhaupt nicht. Dann gab es natürlich auch einiges zu berücksichtigen, was organisatorischer Art war. Denn es ist ja so, du darfst ja nicht jeden in der Küche arbeiten lassen, sondern man muss natürlich einmal diese Hygieneaufklärung genossen haben. Und natürlich mussten wir auch Vergütungsagreements mit unseren Omas treffen. Genauso wie wir dann auch später eine Köchin angestellt haben, die natürlich dann auch einen Arbeitsvertrag brauchte. Aber all diese Sachen waren natürlich eine Herausforderung für uns, denn wir haben ja quasi alles so mal eben schnell aus dem Boden gestampft. Und was eben auch besonders schön war, dass wir natürlich nicht nur deutsche Oma-Gerichte plötzlich gekocht haben, sondern dass sich Omas gemeldet haben aus allen möglichen Regionen dieser Welt. So haben wir Oma Greta zum Beispiel aus Venezuela. Und von Greta hören wir jetzt auch, was sie bei der Oma-Liebe so alles erlebt hat.
Ja, das erste Mal habe ich wirklich eine Hummersuppe venezolanischer Art. Und dann habe ich gesagt, okay, eine venezolanische Hummersuppe muss man mit Koriander machen und Maiskolben, weil sonst ist das, und Maniok, genau, und Maniok, sonst ist das keine südamerikanische Suppe. Wir hatten das Glück, dass wir im Dezember alle diese Zutaten gefunden haben. Und es war für mich, wie gesagt, für 60 Leute, 50 Leute zu kochen. Eine Suppe, das hatte ich noch nie gemacht. Es war eine Herausforderung. Ich war total nervös. Die Leute haben das toll entgegengenommen. Und ich hatte ein Glas von meiner extra scharfe Soße aus Venezuela. Und das haben die Leute auch geliebt. Und ich musste die Leute sagen, wie man den Maiskolben isst. Und das war für mich grandios, wie das entgegengenommen wurde. Es gab einen Kunden, das war toll. Eine Kundin, ich habe ihr das Rezept gegeben. Dann kam sie wieder und sie meinte, ich habe es geschafft. Und sogar, ich erinnere mich, eine Kundin hat zu mir gesagt, wann macht ihr venezolanisches Essen? Ich kenne Venezuela und ich möchte das und das essen. Und das war für mich natürlich ich war total stolz und dann habe ich gedacht, ich kann nicht nur venezolanisches Essen, sondern auch deutsches Essen und es ist gut von den Leuten akzeptiert. Weil wenn du, das ist, was ich meine, wenn du das magst und diese Liebe, dass du gibst, dann schmeckt das. Und die Leute merken das und deswegen kriegst du ein Feedback von alle Kunden bei unserem Oma-Liebe-Club. Weil die merken, dass wir das gerne machen. Und weil diese Feedback von dem Publikum, von dem Mitesser, das ist besser als alles andere.
Dann haben wir eine koreanische Oma gehabt, die in Hamburg mal vor 50 Jahren das erste koreanische Restaurant eröffnet hat, gemeinsam mit ihrem Mann. Und zwar das Restaurant Arang. Und eben 50 Jahre später hat sie bei uns gekocht. Und das war natürlich auch großartig. Aber vielleicht mal dazu, was wir gekocht haben. Einer der größten Hits, und wir haben natürlich auch abstimmen lassen, waren gefüllte Paprikaschoten. Genauso natürlich die Königsberger Klopse. Gulasch, auch absolut beliebt. Rinderrouladen, Kohlrouladen, Senfeier, ein Riesending. Wir haben aber auch Pellkartoffeln mit Quark gehabt. Und natürlich in Hamburg muss man das anbieten. Lapskaus gab es natürlich auch bei uns. Aber auch die Hamburger saure Suppe. Oder ein Gericht, das heißt Rübenmalheur. Also Steckrübeneintopf mit Kassler. Kassler mit Sauerkraut. Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut. Leberkäs. Und dazu hören wir jetzt Oma Helga, die man auch als die tanzende Oma kennt, die nämlich aus Bayern stammt und da eher so die süddeutsche Variante vertreten hat.
In der Oma-Liebe habe ich jetzt am liebsten gekocht Leberkäse, bayerischen Kartoffelsalat und eine Breze, aber auch Hühnerfrikassee und Reis und auch Käsespätzle. Es ist ein südlicher Touch. Ich koche natürlich auch anders, aber mir ist gerade wichtig, dass ich diese, wo wir bei dem Thema sind, Rezepte bewahren und wieder aufleben zu lassen, dass es dann auch hier im Norden vielleicht ganz gut ankommt, mal die südlichen Sachen aufzutischen. Also ich fand das Projekt von Anfang an großartig. Und ich habe auch gesagt, ich unterstütze es gerne. Ich schnibbel, ich trage auf, ich wasche ab. Aber für so viele Leute zu kochen, habe ich mir einfach nicht zugetraut. So gerne ich das zu Hause auch mache, aber die Mengen, die waren eine riesige Herausforderung für mich. Ran an die Töpfe, kann ich nur sagen. Kommt alle, es ist jeder von uns, wir sind über 20 Omas, jeder von uns war am Anfang etwas zurückhaltend, verschreckt. Und jeder ist total begeistert und würde es immer wieder machen. Also ich kann nur alle herzlich dazu einladen, das auch auszuprobieren. Und gerade auch diese menschlichen Begegnungen, die ich in dieser ganzen Zeit jetzt hatte, das hat mich sehr berührt auch und immer wieder ermutigt und bestärkt, dabei zu bleiben. Wir planen ja Kochkurse zu machen und die sind natürlich auch gerichtet an die Omas, die da nochmal erweitern wollen, aber vor allem auch an die jungen Menschen. Die sollen einfach wieder sehen, wie schön es ist. Essen und Trinken hält einfach das Leben zusammen. Es ist schön zusammenzukommen, zusammen zu kochen, zu quatschen, schon mal einen Kochwein einzugießen, ein bisschen tanzen dabei, kann auch nicht schaden.
So viele wunderbare Gerichte, die wir gekocht haben. Aber irgendwann haben wir festgestellt, wir schließen einige Menschen aus, die nicht zu uns kommen können, beziehungsweise die mit ihren Freunden mittags essen gehen wollen. Und das waren die Veganer. Und so haben wir uns dann im zweiten Pop-Up-Zyklus, den wir von Februar bis Mai haben laufen lassen, dort haben wir dann auch ein veganes Wochengericht angeboten. Das war jetzt nicht unbedingt ein traditionelles Oma-Gericht, aber zumindest eins, das eben Veganer bei uns genießen konnten. Und wir haben auch immer häufiger mal was Vegetarisches einfließen lassen, denn Omas Küche war natürlich nicht nur Fleischküche, sondern auch vegetarisch geprägt. Und das haben wir natürlich berücksichtigt. Alles in allem haben wir über 40 verschiedene Gerichte gekocht, die wir natürlich gesammelt haben. Und ich greife jetzt schon mal vorweg, die es natürlich auch demnächst als Kochbuch geben wird. Und die man natürlich auch auf unserem gerade entstehenden Videokanal sehen kann. Aber wie gesagt, es gab ein Hauptgericht und da gab es dann eben keine Auswahl. Und das ist natürlich auch sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Und denn wir sind Vielfalt gewohnt und wir sind Auswahl gewohnt. Und ja, da konnte ich eben nur ein Gericht wählen. Und ich konnte mich entscheiden, ob ich vorweg einen grünen Salat haben möchte. Und natürlich hatte der das ganz klassische Zitrone, Sahne, Zuckerdressing mit ein bisschen Schnittlauch. Und als Nachtisch gab es eine Joghurt-Quarkspeise mit selbst eingekochten Früchten, mit roter Grütze und obendrauf mit einem Granola-Topping. Und die Preise durften natürlich auch nicht so hoch sein. Und so haben wir eine Range zwischen 10 und 14 Euro bei den teureren Gerichten. Salat und Nachtisch kosten jeweils 3 Euro. Und dann war uns natürlich auch gar nicht so klar, was kann daraus passieren. Wir hatten natürlich grobe Ideen, wie sich das weiterentwickeln kann, aber den ganz, ganz klaren Plan, wir machen das, 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 wir haben unsere eigenen Produkte, wir machen Kochbuch und. Das hatten wir zwar so vage im Auge, aber noch nicht ausformuliert. Das ist jetzt quasi die Arbeit, die wir jetzt leisten und was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten angehen werden. Denn wir haben eins gesehen, uns war gar nicht klar im Vorwege, was wir da alles auslösen, aber es war eben nicht nur herzhaft, sondern es war eben auch ganz, ganz ehrlich, vertraut und sehr, sehr emotional, wenn man bei uns essen ging. Und das hat uns natürlich auch so gerührt, dass einigen Omas dadurch wirklich eine neue Aufgabe gegeben haben. Und auch Oma Bärbel ist zu uns gestoßen und hat, wie man hört, sehr, sehr viel Freude gehabt, in der Oma-Liebe zu kochen.
aber dachte so, oh, da würde ich ja total gerne mitmachen, weil das ist genau das, was ich an Kochen so toll finde. Dieses Miteinander essen, frisch kochen, das trifft so viel. Und im Januar habe ich dann mein Instagram geöffnet und sah sofort den Post, wir starten wieder und wir suchen Leute. Und da habe ich sofort geantwortet, ich möchte. Und dann ging's los. Ich hatte mich schon gefreut auf das Kochen, fand das auch ein bisschen aufregend. Auf einmal für so viele Leute hatte ich noch nie gekocht. Und ich war gespannt, wie die Atmosphäre sein mag. Was ich mir nicht hätte vorstellen können, dass die Leute so berührt sind, wenn die Menschen da kommen. Ich habe mit denen gesprochen, die eine meinte, oh, das Essen ist wie eine Umarmung. Und ich fühle mich wie bei meiner Oma. Und also das war, dass ich selber aus so einem Tag völlig berührt rausgehe. So müde und berührt und glückselig. Und ich habe noch nie irgendwo erlebt, dass Leute so oft in die Küche zurückkommen und noch so nicht mal bedanken und sagen, oh, es war so lecker. Und ach, meine Oma hat irgendwie neben mir gesessen. Und also es ist immer so ein bisschen Gänsehaut die ganze Zeit dabei. Wunderschön.
Und jetzt ist es aktuell so, wir haben am 16.05. unseren vorerst letzten Tag im Café Lorenz gehabt. Dort, wo im November 2024 alles begann. Und jetzt werden wir die Zukunft weiter planen, denn wir können einfach mit dem, was wir hier angefangen haben, nicht aufhören. Ganz im Gegenteil, wir haben unfassbar viele Pläne, was wir alles machen können und haben zwischenzeitlich auch einen gemeinnützigen Verein gegründet, den Oma Liebe e.V., der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Altenhilfe zu fördern, das heißt, alten Menschen einen Zufluchtsort zu geben, dass sie nämlich im Verein mit uns kochen können und das nicht nur für Gäste, sondern auch unter sich, dass wir dort auch für Bedürftige kochen, das heißt nicht nur für uns, sondern auch für Menschen, die sich nicht immer ihre Mahlzeit leisten können. Da ist natürlich das Stichwort Altersarmut zu nennen. Und Menschen natürlich, die vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage sind, sich selber Essen zu kochen, die möchten wir sehr, sehr gerne unterstützen. Darüber hinaus möchten wir natürlich auch interkulturell und auch über die Generationen hinweg unsere Kochkultur erhalten und auch natürlich Oma-Gerichte, traditionelle Gerichte aus anderen Kulturen kennenlernen. Dafür ist auf jeden Fall auch ein Austausch geplant und es sind Kochkurse geplant, wo wir eben diese traditionellen Gerichte, und das können Senfeier sein, das können Königsberger Klopse sein, entsprechend an interessierte Menschen weitergeben. Und dafür, wie gesagt, haben wir den Oma-Liebe e.V. gegründet und haben uns hier eine Vielzahl von Aktivitäten vorgenommen, die wir natürlich dann mit entsprechenden Spendenmitteln, ob monetärer Art oder mit Sachleistungen unterstützt, umsetzen wollen. Also, wer uns da unterstützen will, mitmachen will, der ist ganz herzlich eingeladen und aufgerufen, zu uns mit uns Kontakt aufzunehmen bzw. uns zu besuchen. Denn wir werden mit der Oma Liebe auch immer wieder kleine Pop-ups betreiben. Es gibt natürlich schon diverse Einladungen von Restaurants und es wurden uns auch schon Restaurants und Locations zur Verfügung gestellt. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und die sondieren wir natürlich im Moment alle. Und was mich auch ganz besonders gefreut hat, ist, dass Delegationen aus anderen Städten aufgesucht haben und gesagt haben, wie macht ihr das denn eigentlich und was können wir von euch lernen? Und da entwickeln wir auch gerade so ein kleines Handbuch, wie wir das Ganze angegangen sind und wie man das umsetzen kann. Denn unsere ganzen Learnings, die wir in diesem halben Jahr oder etwas mehr gemacht haben, die wollen wir natürlich sehr, sehr gerne weitergeben. Wir wollen natürlich unsere Community weiter stärken. Wir sind gerade dabei, unseren Videokanal mit Kochrezepten aufzusetzen. Wir arbeiten an unserem ersten Kochbuch. Wir planen unsere Kochkurse, das habe ich schon gesagt. Es gibt den Kochclub, da wo die Omas eben unter sich kochen werden. Und weitere Pop-ups sind in Planung bzw. im Gespräch. Und die werden natürlich auch nicht nur in Hamburg stattfinden. Und wir haben natürlich den ganz, ganz großen Wunsch, vielleicht sind wir auch mal irgendwo auf Festivals dabei. Vielleicht hat jemand mal Lust, uns einen Foodtruck auszuleihen. Und ansonsten werden wir natürlich auch Gastspiele geben in Unternehmen, in sozialen Einrichtungen und auch in Seniorenheimen und dort eben entsprechend kochen bzw. Gespräche und Workshops abhalten. Und ganz häufig hat man zu uns gesagt, die Idee, die ihr da habt, ist ja nicht neu. Das gibt's ja auch schon in New York. Die Enoteca Maria zum Beispiel, da gibt's gerade aktuell bei Netflix einen Film. Dort kochen eben auch Omas aus aller Welt. Und dieses Restaurant, die Enoteca Maria, wurde gegründet eben auch auf Basis von traditionellen Gerichten, die von Nonnas gekocht wurden. Ja, natürlich gibt es das und wir haben davon auch gehört. Und es war sicherlich auch ein Teil mit Inspiration. Es gibt die Vollpension in Wien. Es gibt auch in München etwas Ähnliches. Und wir wollen auch überhaupt nicht behaupten, dass wir das erfunden haben. Im Gegenteil, wir glauben nur, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es Orte dieser Art gibt, dass es Initiativen dieser Art gibt und wir freuen uns natürlich eben über Zulauf und haben eben auch erfahren, dass da ein ganz, ganz großes Bedürfnis ist nach diesem Essen, nach dieser Wärme, nach diesen Erinnerungen und nach diesem Miteinander. Und wir werden auch ganz häufig gefragt, wenn ihr gewusst hättet, was da auf euch zukommt, hättet ihr das dann trotzdem gemacht? Und ich sage immer, ja, wir hätten es trotzdem gemacht, aber vielleicht hätten wir uns ein bisschen besser vorbereitet. Vielleicht hätten wir noch mit ein paar mehr Profis vorher gesprochen. Und insofern, ich sage immer zu den ganzen Menschen, die ich in der Gastronomie kenne, warum habt ihr uns nicht gewarnt davor? Weil das ist doch ein ziemliches Brett, das wir uns da aufgeladen haben. Aber ich bin stolz, dass wir das gemeistert haben, mit allen zusammen, mit dem ganzen Team, das sich da mittlerweile gesammelt hat. Und es sind ja weit über 20 Omas, die mit uns gekocht haben. Nicht zu vergessen das Service-Team und natürlich alle, die daran irgendwie beteiligt waren. Und natürlich auch unsere Stammgäste, die teilweise ein-, zweimal die Woche kamen und unser Essen einfach gefeiert haben und uns darin bestätigt haben, was wir machen. Und ich nutze diese Episode jetzt auch, um Danke zu sagen, dass ihr bei uns wart, dass ihr uns so gefeiert habt und all die, die auch nicht zu uns in den Oma-Liebe-Lunch-Club kommen konnten, die uns von draußen zugejubelt haben und gesagt haben, so etwas hätten wir auch gerne in unserer Stadt. Denen danken wir für die aufmunternden Worte. Und wir können nur eins sagen, wir sind nicht weg. Die Oma-Liebe ist nicht weg. Sie geht gerade erst los und sie wird einfach auch bleiben. Und deshalb, wir suchen ganz viele Omas und Opas jetzt erstmal im Raum Hamburg, die bei uns mitmachen wollen im Oma-Liebe-Verein, die Lust haben mitzumachen, mitzukochen. Wir freuen uns aber auch riesig über Unterstützer, die uns mit Lebensmitteln, mit Equipment, mit Sachleistung und auch monetär unterstützen, damit wir diese Idee einfach größer machen können, dass wir Menschen helfen können, dass wir Senioren und Seniorinnen wieder eine neue Aufgabe geben und natürlich für die, die bedürftig sind, auch kochen können. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Locations anbietet, wenn wir bei euch zu Gast sein dürfen, wenn wir zu Gast sein dürfen in Unternehmen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr unserem Videokanal folgt, wenn ihr in unsere Kochkurse kommt. Also haltet Ausschau nach uns. Wir werden weiter als Pop-Up aktiv sein, hier und da. So wie ich es übersehen kann, wird das nächste Pop-Up in der kleinen Rast an der Elbe sein, von unseren Freunden von der Hamburger. Und dort werden wir ein oder zwei Tage mit unseren Omas aufkochen. Und ansonsten meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig mitnehmen können und auch ein wenig die Emotionen rüberbringen können, die uns eben begleitet hat. Ich wünsche euch eine schöne Zeit beim Kochen in der Küche und auch beim Genießen und kocht einfach mal wieder so traditionelle Gerichte. Es macht echt Spaß. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von
der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.